Das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Ne? Dieses Sortiment, das ist bei uns halt Whitechapel, Landmarks, Parkway Drive und Hampshire Burn gibt, die gibt es halt nicht bei Amazon. Solange wir es nicht dorthin bringen. Und wir werden Teufel tun, das zu machen. Diese Entwicklung hat darauf gefußt, dass wir diese Musik damals irgendwie gefühlt und verstanden haben, ohne dass wir wussten, dass wir sie fühlen und verstehen. Genau, und da ist der Anspruch der Fans, natürlich sollen die Qualitäten stimmen, aber das sind natürlich jetzt, also die T-Shirt, ihr wisst es selbst, ihr tragt das ist jetzt keine High-Fashion-Klamotte. Ne? Also der Anspruch ist, das muss ein geiler Print sein, da muss irgendwie richtig knallen und da darf sich natürlich auch nicht auswaschen und dann passt das.
Hallo liebe Metal-Meute und herzlich willkommen zum Outcast. Ich begrüße mal wieder den guten alten Witchell. Hi Witchell.
Grüße.
Und wir haben heute mal wieder einen Special Gast und zwar Martin Böttcher von IC Music und and Apparel, besser bekannt unter der Marke Impericon. Hi Martin, herzlich willkommen.
Hallo.
Wie ist die Stimmung?
Danke für die Einladung. Ja, die Stimmung ist noch euphorisch, also nach dem letzten Wochenende. Wir hatten jetzt am Wochenende das Impericon Festival hier in Leipzig mit SLA Dying als Headliner und auch jungen Bands, Landmarks oder Polaris. Und das ist immer so ein bisschen, zumindest für mich und ich glaube auch für viele unserer Mitarbeitenden, irgendwie die Belohnung für das Jahr, weil das, was sie sonst sehr anonym in ihre Pakete packen oder in ihre Postings schreiben und dann in die weite Welt hinausschicken, diese Menschen an diese Menschen schicken, die treffen sie dort auf dem Festival. Und wir laden nicht nur Partner und Bands und Gäste ein, sondern natürlich auch unsere Belegschaft. Und das ist dann immer ein ganz schönes und euphorisches Gefühl, weil dann ja doch eine gute Stimmung
sehr cool
über den ganzen Tag ist. Und so ist ja bin ich auch noch, also euphorisiert.
Eine schöne Firmenfeier sozusagen.
War sie eine schöne Firmenfeier, die ein bisschen öffentlich ist und ja. Dort gibt's dann von ab früh um 10 laute Musik auf die Ohren und das geht dann auch bis ja, ich glaube 23 Uhr war jetzt Schluss und es gibt reichlich Getränke und jede Menge Spaß und auch Kontakt zu den Bands. Und wir hatten am Wochenende wirklich Glück und schönes Wetter. Das ist auf dem neuen Messegelände hier in Leipzig. Und das schöne Wetter hat dann auch dazu verleitet, dass es nicht nur in der Halle stattfand. Das ist das Schöne. Wir sind eigentlich sehr wetterfest. Und dort in der Halle ist es auch dann schon so verdunkelt, dass es auch schon 10 Uhr dann dunkel ist. Und du kommst dann nach draußen, da war herrlicher Sonnenschein, der erste ja, über 20 Grad Tag, standen die Bierbänke auf. Dann kam dann schon das erste Sommerfestival-Feeling auf. Natürlich auf Beton und nicht auf Matsch. Aber ich habe sehr positive Eindrücke mitgenommen, also auch von den Leuten, die da waren. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe auch vielen, die da gewesen sind.
Sehr cool, sehr cool. Genau, da fällt mir ein, ihr habt ja auch, glaube ich, richtig gelesen zu haben, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum mit Impericon. Ist das korrekt? War das denn auch so eine Geburtstagsfeier oder steht geburtstagsmäßig noch irgendwas an dieses Jahr?
Ja, wir sind offiziell gegründet, doch ich glaube 2004 und oder zumindest da ging der allererste Online-Shop live. Und das war die Firmengründung mit einem Freund zusammen, einem alten Schulfreund damals. Und wir wollen eigentlich auch eine kleine Überraschung für die Fans weitergeben. Da ist jetzt aber noch nichts offiziell und noch nichts so, dass ich das jetzt hier
nicht spruchreif
veröffentlichen könnte. Ja.
Sehr gut. Genau, wir feiern heute übrigens auch ein kleines Jubiläum. Das ist unser 50. Interview.
Gratulation, das ist ja schon jede Menge. Also schönes Durchhaltevermögen.
Ja, genau. Und ich würde sagen, wir lernen dich einfach mal ein bisschen kennen. Wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Richard, möchtest du übernehmen oder?
Ich übernehme mal, genau, wir machen das immer so ein bisschen, um den Menschen hinter dem Mikro ein bisschen kennenzulernen. Ich fange jetzt einfach mal an. Erstes und letztes Konzert.
Das ist jetzt entweder oder?
Dein erstes und dein letztes.
Genau, also es ist nicht ganz immer entweder oder.
Das letzte haben wir ja gerade schon
gemixt.
Das letzte war jetzt am Wochenende, das ist Imperial Con Festival. Und das erste ist, glaube ich, H-Blocks mit First Blood gewesen. Mitte der 90er Jahre.
Okay.
Also zumindest das, was ich noch so in Erinnerung habe. Ja.
Cool. Erstes Bandshirt.
Das war dann, glaube ich, eher ein Hardcore-T-Shirt. Also nachdem ich dann mit den H-Blocks in diese, das war ja die Crossover-Welle, dann Richtung Hardcore geschittert bin, dann war vermutlich eines der ersten Bandshirts sowas wie Refused oder Earth Crisis.
Ja, auch sehr cool. Refused. Hatte ich letztens erst bei The Bear, dieses Punk of Shape to Come, das Lied. Hatte ich denn auch schon sehr lange nicht mehr gehört. Und dann habe ich gesagt, ach ja, komm, das gab's ja damals auch. Das war ein geiles Lied auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall eine Wahnsinnsplatte. 1998, das war, ich kann mich erinnern, in unserer Crew damals unsere Sommerplatte. Die lief in jedem Auto, auf Kassette natürlich damals noch. Und der Sommer war auch schön warm. Und am Kiesteich oder Baggerloch, wo wir dann immer abgehangen haben, auf dem Weg dahin, dann lief auf jeden Fall diese Platte. Ja, das weiß ich noch. Und ich habe die damals hier im Coney Island gesehen. Da waren die auf so einer Tour, da waren die Hives im Vorprogramm.
Ach, krass.
Also als Opener und Refused waren der Headliner und das Coney Island war rappelvoll. Und das ging da damals ordentlich zur Sache. Also, man überzeichnet das ja ein bisschen im Nachhinein, aber damals als junger Mensch fand ich das richtig stark.
Sehr geil. Warst du auch im Pit vorne dabei?
Selbstverständlich. Also, ich glaube ja. Also nein, ja, war ich. Aber wie intensiv ich dabei war, das mag ich jetzt nicht mehr so zu erinnern.
Okay.
Blaue Flecken, also es gab mit Sicherheit blaue Flecken.
Ja, das glaube ich. Okay, Parkway Drive oder Heaven Shall Burn?
Heaven Shall Burn.
Okay.
Ganz klar, das sind zwar beides Bands, die mit denen ich auch persönlich befreundet bin. Natürlich ist das Band zu Heaven Shall Burn enger, weil die Jungs um die Ecke wohnen und ich mit dem Mike von Heaven Shall Burn ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe und wir auch die Jungs damals häufiger gesehen haben. Das ist auch ein bisschen so der Anfang unserer Impericon-Geschichte. Wir sind als Hardcore-Community bin ich aus dieser Maroon-Ecke gekommen. Also ich weiß nicht, ob das jemand noch sagt.
Ja klar, Maroon kennen wir auch, haben wir auch ein paar Mal live gesehen. Fall.
Eine Band aus genau Sachsen-Anhalt. Das war so meine Crew. Das waren meine Jungs, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Und der Basser von Maroon, der arbeitet auch noch bei Impericon. Und da haben wir natürlich auch enge Kontakte zu Bands wie Hampshire Burn gepflegt. Und hab die immer, also häufiger in der Gerberstraße in Weimar gesehen. Das ist so ein besetztes Haus, der eigentliche Konzertraum ist nicht größer als ein Wohnzimmer. Ich glaube, die haben auch dort mal zusammen mit Caliban gespielt. Da waren dann 50 Leute und damit war das Ding rammelvoll. Also Heaven Shall Burn, auch wenn ich die Jungs von Parkway Drive auch sehr gerne habe. Und die ASB sind auf jeden Fall politischer. Das ist passt auch noch.
Das stimmt. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich bin auch eher Team Heaven Shall Burn. Okay, Metalcore oder Hardcore?
Black Metal.
Ja, sauber.
Inzwischen, also sozialisiert im Hardcore, dann war diese Musikrichtung, die wir früher gehört haben, wurde dann irgendwann als Metalcore bezeichnet. Ich habe jetzt Earth Crisis vorhin genannt, das war so New School Hardcore und dann haben dann Bands wie besagte Heaven Shall Burn oder Maroon. Und ich kann mich auch noch erinnern an SLA Dying und The Black Dahlia Murder, als dann Metal Blade diese erste CD rausgebracht haben, wo so zwei Snippet-Songs von den Bands drauf waren. Da kam dieser Begriff Metalcore erstmals auf. Das muss so 2000, 2001 gewesen sein. Ich glaube auch mit dem ersten Album von Killswitch Engage.
Ich glaube, die waren da auch so mit Vorreiter, Killswitch.
Genau, die waren auch mit Vorreiter. Sind damals auf Ferret Records rausgekommen. Und diese CD hatten mir damals ein Isländer in mein Kinderzimmer gelegt, der hatte damals bei mir übernachtet. Wir haben damals ein Festival veranstaltet in Nordhausen. so Hardcore-Bands aus Europa eingeladen und da kam irgendwie zu diesem Event und hat gesagt, hör dir diese Musik an, das ist geil, das ist die Zukunft und so war es am Ende auch. Und ja, inzwischen, man wird ein bisschen älter und dann, ja, auch in Musik etwas diverser und bin dann irgendwann im mehr oder weniger im Black Metal hängen geblieben, auch wenn ich natürlich immer noch auch gern ältere Heaven Shall Burn Alben laufen lasse. Sind noch ein bisschen rougher.
Ja, cool. Hey, jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier bei Black Metal landen, aber cool, ich kann das verstehen. Ich bin auch ich höre auch sehr viel Black Metal, das kann ich durchaus verstehen.
Was sagst du zur letzten Halder-Platte? Wo die Frau singt? Die
ist jetzt habe ich noch gar nicht reingehört.
Meine Hörempfehlung.
War ich sehr begeistert. Halder? Checken wir aus. Kommt alles auf die Playlist.
Packen wir gleich mal drauf, genau. Ja, sehr cool. Gut, dann geht's weiter mit EMP oder Bravado?
Ja, Impericon.
Kleine Fanfragen hier.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen, natürlich. Deiner Meinung nach bester Artikel in eurem Shop, einmal mit und einmal ohne Musikbezug?
Ohne Musikbezug würde ich sagen, es ist ein Vans-Schuh. Ich denke, so ein klassischer Oldschool-Vans.
Oldschool oder Skate High?
Oldschool. Oder eher die Authentics. Wenn, dann habe ich die Authentics getragen. Und obwohl die Oldschool natürlich, ich glaube, bis in die 60er zurückgehen. Also das würde ich jetzt sagen, ohne Musikbezug. Und mit Musikbezug, da muss ich mal ganz kurz gucken, ob es das noch gibt.
Jetzt bin ich gespannt.
aber nee, das wäre jetzt zu einfach, wenn ich das jetzt schon wieder sagen würde. Eine Parkway Drive Moschhose.
Okay.
Im Sommer, das ist, also wir haben damals diese Sporthosen, glaube ich, also die haben wir irgendwo gesehen bei einem Online-Shop und haben die dann relativ häufig haben dann gesehen, wie wir die produzieren können und das hat irgendwie sehr gut funktioniert und ich glaube mit diesen kurzen Mesh-Hosen haben wir auch so mehr oder weniger zumindest für unsere Bands einen neuen Merchandise-Artikel eröffnet.
Finde ich auch sehr geil, die Hosen, vor allem, weil die halt locker luftig sind. Man damit zum Beispiel auch beim Full Force ins Wasser gehen kann, die schnell wieder trocknen und man da auch mit umherlaufen kann.
Ja, also auf so einschlägigen Festivals wie auf dem Forster hat eigentlich fast jeder zweite so eine Hose an. Vielleicht ist das ja die neue Kutte.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber in manchen Szenen.
Ja. Okay, Pizza oder Burger?
Pizza.
Ja, so. Sehr gut.
Ich liebe Italien.
Ich war letztens erst in Italien, war sehr schön da.
Das glaube ich.
Favorite Drink? Muss auch nicht mit Alkohol sein, also wir können auch ohne Alkohol.
Wasser.
Okay. Stilles oder mit Sprudel?
Inzwischen wieder mit Sprudel, lange Zeit Stilles, aber jetzt inzwischen würde ich sagen, gern mit Sprudel, ist erfrischender.
Oder jetzt ist noch die große Frage, Medium oder prickelnd?
prickelnd. Ja. Oder ein alkoholfreies Bier nach dem Laufen. Das ist, was Erfrischenderes gibt es nicht.
Ja. Sehr gut. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre das?
Das ist schwierig,
ja.
Ich wollte erst sagen, die Zukunft schauen, aber ich glaube, das wird langweilig, weil die Zukunft muss von uns selbst geschrieben werden. Das ist irgendwie, das wäre dann nicht mehr spannend. Ich glaube, spannend wäre, unsichtbar zu werden.
Ja, das wäre. Es gehört halt somit so, das Häufigste, was immer kommt, ist entweder fliegen oder unsichtbar sein.
Oder teleportieren ist auch gut.
Ja. Stimmt, teleportieren hatten wir letztens erst. Ja, stimmt.
Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Und umweltschonend dann an jedem Ort der Welt. Das stimmt. Das wäre sogar noch die bessere Alternative, aber die ist mir nicht eingefallen. Also, das wäre
das nächste. Okay. Alles klar, dann sind wir jetzt ein bisschen im Bilde.
Genau, dann kommen wir einfach mal ein bisschen zu Impericon. Ich denke, jeder Metalhead wird Impericon schon mal gehört haben oder jeder, der auf jeden Fall für modernere Genres offen ist, hat auch direkt, finde ich, ein Bild vor Augen. Und was im Pericon für mich so besonders macht, ist halt, dass ihr irgendwie Teil der Szene seid und dass man euch auch als, also das macht halt auch das Bild in meinem Kopf sozusagen vor Augen, dass ihr irgendwie halt auch man eine gewisse Szene denn direkt vor Augen hat. Wir hatten es ja schon drüber, dass ihr so im Hardcore-Metalcore gestartet seid, mittlerweile aber ja auch Black Metal und sowas auch im Sortiment habt. Genau, ihr macht halt Bandmerch für Touren. Gefühlt habt ihr auf jedem Festival, wo irgendeine Core- oder Modern-Metal-Band spielt, einen Stand. Macht natürlich auch mit Never Say Die Tour-Sponsoring. Habt eigene Touren, wie wir es jetzt hatten mit dem Pericon-Festival, was ja jetzt auch international ist, also halt auch in der Schweiz und in Österreich. Macht aber auch mit, Fotoshootings mit Fans, was ich immer sehr geil fand. Habe ich früher auch mal überlegt, aber da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, nach Leipzig oder so zu fahren. und natürlich
machen wir schon eine Weile nicht mehr in dem Umfang. Das war eigentlich immer ein ganz, ganz angenehmes Thema, ja.
Genau, und macht natürlich auch eigene Online-Shops für Bands, hatte ich gesehen. Wie empfindest du das? Was ist für dich im Pericon? Oder habe ich irgendeinen Bereich vergessen, der für dich noch wichtig ist, der im Pericon repräsentiert?
Naja, das, was du beschrieben hast, ist auf jeden Fall das, was im Pericon uns jetzt in den letzten 15 bis 20 Jahren ausgemacht hat. Also wir sind gestartet damals als Anfang, Mitte 20-jährige Fans, die keinen Businessplan hatten, sondern der Ulrich, der Freund von mir, der besagte, vorhin schon erwähnte, der hat Sachen in den USA importiert und bei eBay verkauft. Und ich habe dann dazu den Online-Shop gebaut und in Leipzig haben wir dann einige Freunde zusammengebracht, die auch die Leidenschaft für die Musik teilen, also für diese, wie du sagst, moderne Metal-Musik. Damals war der Metalcore in der klassischen Metal-Welt eher noch verlacht. Ja, ihr seid nun beide eher meine Generation oder ein bisschen jünger, aber die Menschen, die damals älter waren als wir, die haben gesagt, das wollen die Kids denn. So, und was ist denn das überhaupt für Musik? So eine Mischung aus Hardcore und Metal.
Ja, das kenne ich von früher auch noch. Also jetzt ich dann auch so angefangen, ich bin ja auch diese ganze Metalcore-Schiene, habe ich auch alles mitgekriegt. Und wenn man so eher so im traditionellen Bereich unterwegs war, dann war das da sehr verpönt. Und wenn du da zum Beispiel schon, was ja heutzutage mit einer der, ich sage mal, Top-Metal-Bands ist wie Slipknot, das gehört ja auch mit in den Bereich Modern Metal, denn ich hatte damals auch auf meiner Kutte noch einen Slipknot-Aufnäher, da hat auch irgendwer einmal mal ein Kaugummi draufgeklebt. Und das war, da hast du echt schon eine harte Zeit gehabt, wenn da sowas drauf hattest.
Genau, und dann kommen dann noch so junge Leute, die dann sagen, das ist die geile Musik, also wie gesagt, alles ohne Plan und das hat dann auch noch irgendwie funktioniert. Also wir sind auf diese Entwicklung hat darauf gefußt, dass wir diese Musik damals irgendwie gefühlt und verstanden haben, ohne dass wir wussten, dass wir sie fühlen und verstehen und dass wir sicherlich auch so ein paar Geschäftsfelder zusammenfügen konnten und das im Team dann gemeinsam gewuppt bekommen haben. Und wir sind mit dieser Welle des Metalcore gewachsen und haben dann, so wie du beschrieben hast, andere Themen dazugenommen. Ne? Das Impericon Festival ist dazugekommen, weil wir damals unseren Namen ändern mussten und wir wollten das Negative mit das Positiven verbinden, irgendwie so eine geile Party da rum machen. Ganz, ganz richtig, da haben sich die Mütter und Väter am Telefon dann immer die Zunge gebrochen, als sie dann angerufen haben beim Service und gesagt haben, ob sie denn richtig sind bei Imperial Clothing. und das war so ein bisschen die Geschichte und das waren wir auf jeden Fall so 10, 15 Jahre und mit der Marke Impericon sind wir das immer noch. Aber du hast mich ja richtig vorgestellt als Isaac Music and Apparel Geschäftsführer. Ich bin jetzt einer von zwei Geschäftsführern. Wir haben mit dem Fabian so vor 8 Jahren einen neuen Geschäftsführer im kaufmännischen operativen Bereich dazu bekommen. Und wir beschäftigen uns jetzt auch mehr mit den Themen darum, also ein professionelles Unternehmen in der Musikindustrie zu sein. Das sind wir weitestgehend auf jeden Fall schon für unsere Bands und wollen das auch darüber hinaus sein. So, und haben mit der Infrastruktur, die wir mit dem Pericon aufgebaut haben, also mit der ganzen Lagerlogistik und ganzen Themen, haben wir es geschafft, auch zu sagen, naja, wir haben auch Services für andere Bands, die vielleicht außerhalb der Marke Pericon stehen. Broilers war eine der ersten, wo wir den Online-Shop selbst also aufsetzen konnten. Also der Broiler-Shop, den bedienen wir. Inzwischen machen wir das auch für Bands, die vielleicht gar nichts mit Metal zu tun haben. Also mit Materia, den ich persönlich auch sehr cool finde.
Oder genau, ich hatte auch gesehen, dass ihr jetzt auch für, dass ihr auch für Nuclear Blast jetzt die Online-Präsenz irgendwie verwaltet, oder?
Ganz richtig, und das kam dann dazu. Also dann zu sagen, okay, im Pericon, da ist das richtige Zusammenstellen der Bands, das Kuratieren, vielleicht auch dieses, naja, welche Marken passen dazu, ne? Metalcore-Fans, wir tragen dann eher ein paar Vans, und der Mensch, der Nuclear Blast und Metal hört, hat dann vielleicht eher ein paar Boots ab. Und uns geht es eigentlich dann darum, die Prozesse dahinter so professionell wie möglich abzubilden. Also die Ware verfügbar zu haben, ist für viele, das ist doch total klar, aber das kostet natürlich Geld. Die Ware rechtzeitig an den Mensch zu bringen, ist auch wichtig, möglichst dann auch coole Pre-Order anzubieten. Und das ist inzwischen so unser Auftrag als IC Music, aber natürlich noch mit der Leidenschaft für die Musik. Und am Ende wollen wir es unseren Künstlerinnen und Künstlern und Partnern ermöglichen, direkt physische Produkte an den Fans zu verkaufen und dafür einen Teil der Einnahmen zu bekommen, weil natürlich nach dem Rückgang der CD-Verkäufe und Vinyl-Verkäufe die Bands sich auch weiterhin finanzieren wollen und müssen. Und da sind wir inzwischen ein erheblicher Teil der Wertschöpfung, die so ein Künstler hat. So. Und wir lieben die Musik, aber irgendwie wollen die Menschen dann irgendwie auch davon leben, wenn sie dann touren, auch wenn man dann älter wird. Und deswegen ist ja unser Motto to live your music. Und das kann man auf die Bands anwenden, dass sie von der Musik leben können. Ja? Aber auch für die Fans, die sagen, naja, ich habe meine Kutte, ich habe mein T-Shirt und ich lebe meine Musik und kann das auch nach außen tragen und meiner Umwelt zeigen, was ich eigentlich cool finde und was mein Leben ausmacht. So. Ja, und das ist das, was ich inzwischen als Impericon oder IC Music bezeichnen würde.
Ja. Sehr cool. Mir fällt nur gerade noch ein, dass ihr ja auch von Anfang an eigentlich eher ein Online-Shop wart. Und wie gesagt, euch gibt's jetzt schon 20 Jahre und ich musste halt nur gerade dran denken, weil du meintest, die Eltern haben immer angerufen. Früher musste man ja auch teilweise noch Karten ausfüllen, die abschicken oder Karten ausfüllen und dann anrufen. Dann ist man die einzelnen Nummern durchgegangen, hat die Artikelnummern und so eingegeben. Ihr hattet direkt von Anfang an, meintest du ja, erst bei eBay gestartet, dann Online-Shop. Ihr hattet Katalog, glaube ich, nur um das ein bisschen zu veranschaulichen, aber das meiste war eigentlich immer online, oder?
Ganz richtig. Wir haben den Katalog gemacht um so ein bisschen Imagegründe. Wir hatten den ersten Katalog, da hatten wir sogar auch, ja, weil wir von einem großen Vorbild da das gesehen haben, so kleine Karten, da kamen glaube ich sogar mal 50, die eingesendet wurden. Aber ja, genau ehrlich, geht das alles an unseren Prozessen vorbei. Mit Nuclear Blast erleben wir es jetzt, dass auch noch Menschen anrufen und sagen, sie würden gerne mal also telefonisch bestellen.
Finde ich auch krass, wie dass es sowas noch viel gibt. Ja, also klar, bei den älteren Leuten, gerade bei Nuclear Blast, die auch ein wesentlich älteres Publikum haben. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang im Callcenter gearbeitet, eher im Sportbereich. Aber da war noch extrem viel, was angerufen war. Und halt nicht nur irgendwelche Rückfragen, sondern auch wirklich Bestellungen, wo dann zack, zack die Nummern durchgegeben wurden. Und dann ist das immer noch. Habt ihr ein deutsches Callcenter oder wie arbeitet ihr da?
Ja, wir haben Menschen direkt in Leipzig. Und das sind alles Leute aus Leipzig. Wir haben lange Zeit mit internationalen, freien Mitarbeitern gearbeitet. Es waren mehr oder weniger Studenten, die dann noch den E-Mail-Verkehr gemacht haben. Angerufen wird inzwischen also wirklich deutlich weniger. Klar, wenn jetzt eine 250-Euro-Bestellung hängt und unklar ist, warum, dann begnügt man sich nicht mit einer E-Mail, sondern dann versucht man schon nochmal eine Menschen ans Telefon zu bekommen, was total verständlich ist. Aber ja, das sind Leute, die sitzen bei mir im Büro direkt mehr oder weniger gegenüber.
Ja. Sehr cool. Genau, das muss ich auch einmal anmerken. Kleine Kritik. Wenn ihr gerade so, also einerseits finde ich es gut, weil ihr ja alles, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Bestellung aufgebe, mit verschiedenen Artikeln wird alles gleichzeitig verschickt, so wie ich das jetzt sehe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pre-Order von der Vinyl drinne habe, die ein paar Monate später sozusagen kommt, als ich es bestelle, dann wäre eine Infomail cool, dass es dann und dann geliefert wird. Das hatte ich jetzt schon zweimal und
ja, verstehe ich.
Wird gleich notiert.
Ich verstehe deinen Ansatz, aber der Versand, insbesondere die Logistikkosten, die sind das teuerste am ganzen Prozess. Und ja, das jetzt mal zwei zu machen, also das können wir, das geht nicht. Können wir
einfach nicht bezahlen. Das finde ich auch gut. Einfach nur eine Infomail würde mir schon reichen, sozusagen. Das wird dann und dann verschickt. Weil ich hatte es dann auch, dass eine Pre-Order hat sich dann verzögert, gab ja mal so eine Zeit lang, dass Platten nicht rechtzeitig gepresst wurden und so. Und dann hat sich das nochmal ein halbes Jahr hingezogen.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da können wir unseren Service deutlich verbessern. Das wollen wir auch. Wir werden jetzt auch ein neues Shop-System aufsetzen. Bei Nuclear Blast haben wir das schon gemacht. Und was ich ganz spannend fand, das habe ich jetzt bei einem Berliner Hardcore-Label gesehen, die auch einen sehr guten Job machen. Die haben so eine Art Pre-Order-Info-Seite. Und ich denke, das werden wir einfach nachbauen. Also uns davon inspirieren lassen. Also das ist irgendwie, das war immer mein Motto, zu schauen, was machen andere sehr gut. Und das Beste einfach versuchen zu integrieren, wenn es denn möglich ist und im Rahmen ist. Nee, finde ich super. Die Kritik, und da hast du total recht. Also gerade bei Pre-Ordern steigen auch eher unsere Nachfragen. Ja.
Ja, genau. Weil man möchte es ja dann so schnell wie möglich alles haben.
Ja. Na klar, wenn erstmal die Bestellung gemacht ist, dann kann man es kaum erwarten, dass die Teile in der Hand zu halten.
So sieht's aus. Genau. Einfach mal, kannst du ein paar Fakten raushauen? Wie viele Bands bei euch so, also mit euch zusammenarbeiten, wie viele Bands man im Shop finden kann?
Wir haben eine Mischung aus Bands, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, sind in etwa so 250. Und ich glaube, wir haben über 500. Mehr oder weniger, das kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, bei Medien denke ich durchaus sogar noch ein paar mehr. Ja, so.
Also wie viel Produkte werden das ungefähr insgesamt?
Wir haben 30.000 Produkte.
Und von wie vielen Mitarbeitern wird das alles gehandelt?
Rund 100 Menschen arbeiten bei uns, genau.
Okay. Das sind aber nicht nur alles Leute, die aus dem, ich sage mal, Metal-Hardcore-Bereich kommen, das sind auch mal ganz, ich sage mal, Otto-Normalbürger.
Alles Otto Normalbürger, bitte.
Ja, ich weiß schon, was ich meine.
Ganz, ganz richtig. Früher mussten sie alle noch den Vegan-Cell-Edge-Test machen. Nee, das ist nicht was. Ich habe jetzt auch gerade ein Bierchen getrunken, aber wir haben natürlich vermehrt Menschen, die irgendwie was mit der Musik anfangen können, weil das ist nochmal so der extra Push für Leute, dann auch damit zu arbeiten. Also ich kann natürlich die Lagertätigkeit bei uns durchführen oder irgendwie bei Momox oder bei Amazon. Und wenn bei uns dann Musik aus den Boxen schallt oder die Leute, die gleiche Attitüde haben wie ich selbst, dann macht das meistens mehr Spaß als in einem anonymen Umfeld. Aber nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, also können wir jetzt das Hardcore ABC oder die besten Metal Bands der letzten 30 Jahre zusammenstellen. Aber es gibt natürlich auch totale Nerds. Also die brauchen wir dann auch. Gerade im Einkauf, da musst du dann die kennen dann Menschen die Auflagen von was auch immer. Da bin ich dann auch raus. Also gemischt. Und inzwischen auch deutlich gemischt, was jetzt Männer und Frauen betrifft, weil unsere Szene ja durchaus eher einen Männerüberschuss hat. Aus Gründen oder auch aus nicht aus Gründen, aber es ist ja so. Aber wir sind gerade im Büro sind wir stark gemischt, aber auch in der Logistik. Ja. Wir haben hier die Logistik, sitzt hier in Leipzig, ein bisschen weiter weg vom Büro, auch das Büro ist in Leipzig. Das haben wir getrennt, genau.
Aus wie vielen Ländern kann man bestellen oder in wie viele Länder liefert ihr?
Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben während Corona, also wir liefern offiziell in die ganze Welt. Ich glaube aber so China, Russland ist irgendwie abgestellt.
Aus Gründen
auch nicht mehr so lohnt. Es gibt Länder, da wird überhaupt nicht bestellt. Klar jetzt, also man muss diese Musik mögen. Das ist ja eine westlich sozialisierte Musik. Aber in Indonesien gibt es eine große Fanbase. Ich glaube sogar, da gab es immer, war das nicht mal der Präsident, der da irgendwie auch Metal-Fan ist. Also Südostasien, Südamerika und so. Aber klar, unser Hauptgeschäft ist Deutschland, Europa, USA. Wir hatten ja mal so eine verrückte Idee, wie wir machen auch eine Pericon in Australien. Da war mal ein Lager bei Winston von Parkway Drive, so ein kleines, da hat seine Frau mitgeholfen zu verschicken. Aber das waren alles mal so Ideen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so ausgereift waren und dann vielleicht auch nicht 100%. Ist auch schon eine ganze Weile her.
Sehr cool. Genau, sehr gut. Was ist für euch so der wichtigste Umsatz- oder Absatzkanal? Ist es wirklich der Online-Store oder sind es Festivals, wo ihr direkt verkauft? Oder ist es das Tour-Merchandise, was ihr für Bands macht?
Der Online-Store ist noch bei weitem unser Hauptabsatzkanal. Aber wenn wir jetzt auf den Sommerfestivals unterwegs sind, das ist ähnlich wie beim Imperialcon-Festival. Auch da treffen unsere Mitarbeitenden auf Fans. Das ist so, also auch sehr wichtig. Und die Menschen, die uns nur online kennen, die können uns dort auch mal anfassen und sehen, was sind denn überhaupt die Typen, diese Pakete packen und das Zeug verkaufen. Dann unterstützen wir auch Bands, wenn sie nach Europa kommen. Also die angloamerikanischen Bands kommen auf Tour, brauchen Tour-Merch, wir produzieren das für die. Genau. Und die müssen dann am Ende nur das bezahlen, was sie auch verkauft haben. Den Rest verkauft man dann wieder online. Das war auch so ein bisschen dieser Support, der am Anfang dann funktioniert hat. Also komm aus den USA. Ich kann mich noch erinnern, wir waren beim New England Metal Festival, haben dort hinten im Trailerpark bei den Bussen Carnifex abgegriffen, haben gesagt, ey, wenn ihr nach Europa kommt, ey, das war jetzt eine geile Show, wenn ihr nach Europa kommt und Merch braucht, wir können es für euch produzieren. Wir machen euch auch die ersten Shirts for free, die ersten 100. Und so kam dann Carnifex und Whitechapel und solche Bands dann in der zweiten Welle, nachdem wir mit Hemisher Burn und ich glaube Osho Parrish schon zusammengearbeitet hatten. Und das war irgendwie so ganz cool. Und für die Bands, also gerade wenn du eine junge Band bist, und dann für ein paar tausend Euro Merch vorfinanzieren musst, ist das schon ein erheblicher Vorteil. Und gerade auch in unserer Metalcore-Szene oder auch Metal-Szene als solches wird ja viel Merch gekauft. Und wenn du als Support-Band viel Merch verkaufst, kannst du dir durchaus auch deine Tour damit finanzieren. Also die Headliner kriegen natürlich auch sehr gute Gagen. Also auch total richtig. Aber die Support-Bands, da reicht es gerade so, um auch die Flüge zu zahlen. Und wir brauchen ja den Merch-Umsatz noch.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch gut, gerade wenn es jüngere Bands sind, die halt noch nicht wissen, wie groß die Fanbase ist. Und wenn ihr dann sozusagen die Shirts wirklich nur die sozusagen den Bands überlasst, die sie auch abverkaufen und den Rest euch wieder zurückgeben können, damit ihr sie online verkauft, das ist ja dann für die auch ein super Deal eigentlich. Nicht, dass die drauf sitzen bleiben und dann, es wäre ja auch, wenn die jetzt nach Amerika wieder zurückreisen, auch enorme Versandkosten oder halt Handlingkosten, die dann wieder mitzunehmen.
Teilweise ja, auch. Früher haben da Bands auch schon mal Merch am Flughafen stehen lassen. Genau, das ist ja auch nicht cool. Ja, und wir haben durch den Pericon natürlich auch die Möglichkeit, Menschen zu erreichen und sie darüber zu informieren, dass die nächste Stick Your Guns Tour ansteht.
Ja.
Die jetzt ansteht. Aber ich glaube, das wird jetzt bekannt gegeben, also bevor der Podcast released wird.
Sehr gut. Wir behalten es im Blick, ob es vorher oder nachher kommt. Sehr cool.
The Ghost in Zeit. Sorry, nicht Stick Your Guns, The Ghost in Zeit. Sorry.
Ah, okay. Ich finde das immer sehr spannend, wenn wir jetzt ja uns ja gerade über Onlinehandel und so weiter unterhalten. Das ist ja auch immer mehr in den Medien. Das größte, habe ich irgendwo mal gehört, der größte Kostenpunkt ist ja mit einer Reklamation beziehungsweise auch ein riesengroßer Aufwand. Wie handhabt ihr denn das Ganze?
Naja, grundsätzlich haben wir nicht ganz so, insbesondere bei den Merchandise-Artikeln, nicht das große Problem wie jetzt die normalen Textiler. Also ein Metal-T-Shirt für 20, 25 Euro, da passt die M oder im Zweifelsfall auch mal die L oder andersrum. Was wir daran also merken, dass die Reklamationsquoten also da deutlich niedriger sind. Klar, bei Schuhen und Hosen ist es ein Problem oder ist es ein Thema. Und wir versuchen dann die Leute bestmöglich dann im Vorfeld zu beraten. Aber klar, wir werfen an sich nichts weg, versuchen das aufzubereiten.
Sehr gut.
Und das, was jetzt wirklich nicht mehr verkaufbar ist, das landet bei uns in der sogenannten Shitbox. Da nehmen sich dann entweder Mitarbeitende da was raus und einmal im Jahr spenden wir das dann an obdachlose Kindersozialhilfe, so ein Verein hier in Leipzig, der sich quasi um obdachlose Kinder kümmert. Dann laufen dann die Jungs und Mädels mit einem Zerwärtsfall, einem Metalcore-T-Shirt rum oder Hoodie, aber das ist dann den Leuten egal oder vielleicht auch cool. Hauptsache, sie haben ein paar neue Klamotten. So. Und das ist so zumindest unser
Ansatz. Ja, und Hauptsache, ihr müsst nichts vernichten. Also das finde ich halt auch extrem wichtig, dass irgendwie nichts sozusagen vernichtet werden muss, weil es nicht verkauft wird, sondern dass ihr andere Wege findet, das weiterzuverwerten sozusagen oder halt weiterzugeben, zu spenden. Das finde ich auf jeden Fall super.
Genau, und da ist der Anspruch der Fans natürlich, sollen die Qualitäten stimmen, aber das sind natürlich jetzt, also die T-Shirt, ihr wisst es selbst, ihr tragt das, das ist jetzt keine High-Fashion-Klamotte. Ne? Also der Anspruch ist, das muss ein geiler Print sein, da muss irgendwie richtig knallen und da darf sich natürlich auch nicht auswaschen und dann passt das. Also wir achten auf Qualitäten, aber wir sind uns auch bewusst, dass das T-Shirt am Ende 20, 25 Euro kostet und das, also ist jetzt kein Marken-T-Shirt.
Naja, die Frage ist ja, wenn du Marken-T-Shirt hast, hält das unbedingt länger. Also ich finde ja, wenn der auch, ich kaufe ja meistens immer so Merch auf Natur oder auf einem Konzert und da siehst du dann schon, okay, du guckst erstmal hinten rein, welches Shirt ist es. Meistens ist es Gildian, das ist ganz cool. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fruit of the Loom hast, das ist ja die Qualität, die ist ja da grottig zum Beispiel.
Genau, ihr habt ja auch meist Gildian, ja.
Ja, genau. Das, aber auch das ist natürlich in Asien produziert, also die Rohware, wir lassen hier in Europa drucken, unter anderem in Gera, auch in Berlin und ich glaube auch in Frankfurt und in Ruhrpott. Also wir haben mehrere Druckereien, die uns zuarbeiten, auch in Halle. Und das, also der Anspruch der Bands ist auch unterschiedlich. Ja? Es gibt auch Bands, die sagen dann grundsätzlich, wir wollen Bio-Baumwolle und in der Türkei oder in Portugal produzierte Ware. Und das ist dann, aber da kosten dann die T-Shirts dann eher das Dreifache, würde ich jetzt mal sagen. Und man verkauft dann eher über 30 Euro. Ja.
Okay. Also hätte man die Frage, was man als Fan bereit ist auszugeben und die wenigsten sind, glaube ich, bereit dafür, auch für Fairtrade und etc., denn da mehr Geld auszugeben. Ich glaube, war es nicht auch sogar Heffenschel Burn, die es mal komplett probiert haben mit Fairtrade-T-Shirts, denn aber das leider nicht geschafft haben, weil die Abnahme halt zu gering war. Mir war da mal irgendwas.
Genau, wir hatten da, das ist aber schon eine Weile her, mal Motive auf unterschiedlichen Qualitäten versucht. Da war der Zuspruch der damals Bio-Baumwolle war das, ich glaub, auch schon über 10 Jahre her, jetzt nicht so überragend. Aber ich glaube, HSB arbeiten insbesondere an einem Konzept einer eigenen Rohwarenproduktion. Bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, da wird's auch was Besonderes geben. Es gibt Bands auch, ich glaube, die Architects, die setzen ausschließlich auf Ware, die in der Türkei produziert wurde. Und es gibt noch ein paar andere, so dass es auch mehr und mehr ins Bewusstsein kommt. Sicherlich ein Angebot- und Nachfragesache, aber auch da, das Produkt muss auch noch bezahlbar bleiben. Also es nützt jetzt nichts, wenn ich ein T-Shirt für 50 Euro anbiete. Zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Aber das, da können mich die Fans auch eines Besseren belehren. Ja. Also auf Konzerten ist es ja manchmal so. Ich war mal, ich glaube, vor 2 Jahren mit meinen Eltern zu den Rolling Stones gefahren. Sind jetzt über 70, um zu sagen, seht noch mal die Helden eurer Jugend. Ich fahre euch hin, ich gehe mit euch zum Konzert. Kostet die T-Shirts wirklich über 50 Euro.
Ja, das ist Wahnsinn. Also wenn du so eine Riesenband hast wie Stones, ich glaube, selbst bei Maiden haben die Shirts, was waren das in Berlin? Kann die, sag mal, waren die nicht sogar knapp 40 Euro schon dran?
Ja, also 35, 40, glaube ich.
Also das weiß ich nicht. Das
ja, und dann ist die Qualität nicht. Meistens nicht unbedingt besser. Also es kommt halt immer drauf an. Also wir haben ja auch eigene Shirts mal machen lassen. Stanley Stella hatten wir da als Rohling sozusagen genommen, was ja auch so PETA zertifiziert ist und auch Bio-Baumwolle und sowas, was eigentlich auch eine super Qualität hat. Und für uns preislich, also wir haben wahrscheinlich eine andere Kalkulation als ihr, aber preislich halt auch erschwinglich war sozusagen. Und ich finde, dass die machen auch schon gute Qualität.
Ja. Stanley Stella ist dann meistens auch der Rohwarenproduzent, wenn er denn Ware verfügbar hat. Das ist, ich glaube, die kommen manchmal mit der Nachfrage nicht so nach, die dann gern als, wie du sagst, eine zertifizierte Premium-Ware dann genommen wird. Ja, also würde ich unterstreichen, ist eine gute, sehr gute Ware. Ja.
Weißt du, was an einem T-Shirt eigentlich nicht vegan sein kann? Weil es gibt ja manchmal das Zertifikat vegan. Ist das denn, liegt das an der Farbe? Oder?
Ich gehe davon aus, dass es an der Färbung liegt, genau.
Ich glaube, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, Richard, oder?
Ja, ich habe mich gewundert, warum das T-Shirt vegan ist, weil wenn du so vegan designst, okay, keine tierischen Produkte, aber es soll an einem T-Shirt tierisch sein, weben die ja Speck mit rein, aber ja, ist es wahrscheinlich die Färbung oder so, ja.
Das ist gut, das ist gute Schurwollen-T-Shirt. Ja. Der Hoodie aus Schurwollen.
Ja, aus, das wäre das von den Färöer-Inseln.
Wenn es Baumwolle sollte, ja eigentlich.
Ja, das sollte passen, genau. Ja.
Genau. Ja, bleiben wir mal so ein bisschen beim Thema Nachhaltigkeit, weil wir es ja gerade jetzt auch so davon haben. Gibt es noch andere Bereiche, wo ihr nachhaltig vorgeht? Auch was, also wir hatten es ja jetzt beim Versand, dass ihr versucht, möglichst alles gleich zu versenden. Bei Rücksendungen, dass ihr generell weniger habt, weil es nur ein schwarzes T-Shirt in Anführungsstrichen. Mhm. Wie macht ihr das zum Beispiel bei Touren und Festivals, wenn jetzt das Impericon Festival war? Gibt es da Punkte, wo ihr sagt, hier, das machen wir, damit es nachhaltiger ist, weil es ja auch eben Menge an Energie ist, an Strom verbraucht, vielleicht auch an Plastebechern oder sowas, was vor Ort genutzt wird. Wie geht ihr da vor?
Also, soweit ich weiß, haben wir Recyclingbecher, aber wir haben jetzt kein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept für die Impericon Festivals. Mhm. Dadurch, dass es in urbanisierten Räumen stattfindet, werden wir und sowas wie Straßenbahnanreise oder Zuganreise einfacher möglich ist, als wenn das Festival auf einem Acker stattfindet, sind wir möglicherweise von vornherein etwas nachhaltiger.
Stimmt.
Aber es gibt jetzt keinen grundsätzlichen Anlass. Also wir mögen das nicht, Plastikbecher zu haben, also Wegwerfbecher. Also wir haben so mit einer Firma so wiederverwendbare Becher, die werden gespült. Das ist ein Thema. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptthema, genau. Ja, ansonsten, wir als Firma, die Menschen, die das gegründet haben, leben vegan und wir versuchen da möglichst auf tierische Produkte zu verzichten. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen, die irgendwie im Shop zu finden sind. Wir schreiben uns also auch nicht auf die Fahnen, aber das ist so ein ethischer Punkt von uns, dass wir sagen, die Gründer leben persönlich vegan und wollen nicht am Tierleid profitieren und das muss jetzt auch nicht in der Firma stattfinden.
Und wenn du schon meintest, ihr habt jetzt die Rohware teilweise aus China oder so, werden da auch, weil das ja auch immer eine Sache ist, die dann sozusagen nach Europa zu verschiffen, wäre das auch eine Alternative oder ein Grund sozusagen doch denn eher auch europäische Produzenten zu nehmen oder ist das kostentechnisch einfach aktuell noch nicht möglich, wie wir es ja auch gerade so ein bisschen angerissen hatten?
Also solange die Ware über das Schiff transportiert wird, ist die Logistik auf dem Schiff, spielt jetzt bei der Produktion nicht die große Rolle. Sind ja andere Gründe, warum man eher in Europa produzieren sollte. Beispielsweise bei der schweren Z-Ware. Es ist durchaus möglich, in Europa in ähnlichen Kostendimensionen zu produzieren wie in Asien. China ist da gar nicht mehr so der Vorreiter, weil die auch sagen, ja, wir wollen eher Hochtechnologieland werden, anstatt jetzt Textilwarenproduzenten. Aber da muss man auch dazu sagen, dass wir die Ware hier in Europa dann von einem Zwischenhändler kaufen und der die natürlich in Containern jetzt schippen lässt. Alles, was geflogen wird, ist natürlich umwelttechnisch der Super-GAU. Ja, und das vermeiden wir aus unterschiedlichsten Gründen. Und da ist Nachhaltigkeit einer, aber der Kostenfaktor ist ein anderer. Es gibt noch die Möglichkeit, glaube ich, mit dem Zug, also ich glaube, diese neue Seidenstraßeninitiative, da ging es ja mal einen Zug, der von China direkt bis nach irgendwo in den Ruhrpott fuhr, haben wir aber auch sehr, sehr, sehr selten genutzt. Also eher läuft das dann über das Schiff, Container und wenn wir dann auch größere Mengen an Eigenprodukten in Asien produzieren lassen, ob so Hosen und Jeans, dann kommt das auf jeden Fall auch alles über den Containerweg, ansonsten ist keinen Sinn. Aber da ist dann das Thema, dass man mal mindestens noch 3 Monate für den Transport rechnen muss. Plus, minus, ne, je nachdem, welche Schiffsrouten gerade befahrbar sind.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr da aktuell Lieferengpässe? Weil die eine Straße ist ja dazu, weil die Seerebellen, die, glaube ich, die Houthi-Rebellen ja den Seefahrern das Leben da schwer machen oder den Seefrachtern.
Im Moment noch nicht. Ich bin mir aber Obwohl, ich glaube, die Short-Lieferung hat sich ein bisschen verzögert. Das ist ein Thema gewesen. Weil die Rohwaren für die Shorts, die lassen wir direkt auch in Asien produzieren und dann hier bedrucken. Und die kommen dann immer containerweise. Und ich glaube, die haben sich diesmal wirklich verzögert. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wegen den Husis ist oder ob das schon vorher eine Verzögerung drin gewesen ist.
Ja. Nee, ich kenne das nur bei uns vom Privat, weil wir auch damit auf Arbeit mit so einem Schiffen zu tun haben, um unser Rohmaterial ranzukriegen. Und da haben wir gerade aktuell wirklich Probleme, dass die da riesengroße Umwege fahren müssen, weil die durch diese eine Passage nicht durchkommen. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, dass die ganzen, dass das alles teurer wird, weil die ihre Sicherheit um einiges aufstocken müssen. Die sind ja teilweise schon besser ausgerüstet als manche Armeen auf ihren Frachtern, damit die da überhaupt durchkommen.
Ja, da können wir in den Freihandel einsteigen und sagen, die Zeit, dass Amerika quasi die Seewege geschützt hat, sind mehr oder weniger vorbei. Das hat sicherlich der gesamte kapitalistische Freihandel davon profitiert. Das ist sicherlich auch ein Thema, warum jetzt die Politik eher wieder Richtung Nearshoring geht als zu Offshoring. Aber wollen wir jetzt das politische Thema mal außen vor?
Nein, ich fände das bloß interessant, weil wenn irgendwo auf der Welt, das ist alles globalisiert, aber irgendwo, sag mal, passiert irgendwas und das betrifft halt uns alle und das kriegt man halt immer mehr und mehr mit und so wie früher, dass man alles sofort erreichbar hat, ist es halt nicht mehr.
Ja, ist vielleicht auch ganz gut, dass dann die Menschen sich auch bewusst machen, ne? Dass,
ja, klar.
Was wir hier konsumieren, am anderen Ende der Welt produziert wird, dass wir zum Teil, wir hatten ja im Vorgespräch, ne, wir sind alle drei kommen aus der ehemaligen DDR, zumindest aus dem Gebiet der ehemaligen DDR. Da gab es ja sehr viele Umweltzerstörungen und wirklich Zerstörungen vor der Wende. Dann durch die Abwicklung der ganzen Industriegebiete war die Luft hier wieder schön sauber. Und die Ware, die hier produziert wurde, die wird jetzt an anderer Stelle auf der Welt produziert. Und wir kriegen das nicht mit. Jetzt bekommen wir es mit, weil es die Atmosphäre schädigt und das dann doch wieder zurückkommt. Aber wir freuen uns hier über die grünen oder blühenden Landschaften, wie uns damals gesagt wurde.
Ja, blühende Landschaften, genau.
Und am Ende der Welt dann leben die Menschen dann wegen uns im Dreck. Vielleicht macht man sich dann dessen auch nochmal bewusst und findet dann vielleicht insgesamt auch ein Umdenken bei vielen Menschen statt.
Ja, genau, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben. Die klicken auf Kaufen, bestellen sich 10 Sachen, schicken 9 davon zurück und sehen gar nicht einerseits was für Kosten, aber auch, wie ich ja vorhin auch schon meinte, also ihr seid ja da gut unterwegs, aber große Marken wie auch H&M oder so entsorgen regelmäßig extreme Mengen an Klamotten auf irgendwelchen Müllhalden und sowas. Und sich sowas mal vor Augen zu führen, finde ich halt auch extrem wichtig, dass es mit Klick und Bezahlen nicht erledigt ist, sondern da auch ein langer Rattenschwanz hinter ist, der auch die Umwelt schädigt. Ja. Ja. Genau, und von daher ist auch das Thema hier kostenlose Rücksendung kommt ja auch öfter mal wieder auf. Klar ist es für den Endverbraucher gut, aber das fördert natürlich auch die Menge an Rücksendungen irgendwo. Und wie stehst du dazu?
Das haben wir jetzt Ende des Jahres eingestellt, die kostenlose Rücksendung. Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, wollten wir genau diese großen Versender nachahmen. Da ging es darum, möglichst den günstigen Versandkostenpreis zu haben, möglichst ab einem bestimmten Wert auch Versand kostenfrei zu machen und eine kostenfreie Retoure zu ermöglichen. Alles für den Kunden, kann ich aus Kundensicht auch total verstehen. Ja. Inzwischen sagen wir, unser Service ist auch was wert, also nicht nur die Bands und Labels und alle, die da dran wollen, bezahlt werden, sondern auch wir und unsere Mitarbeitenden im Lager und natürlich die Leute, die das Zeug dann auch zum Menschen bringen, also die Paketboten, die sind am Ende die mehr oder weniger, die am hintersten Ende stehen und das kostet Geld, weil natürlich die Menschen auch bezahlt werden sollen und deswegen sind wir davon jetzt auch weg. So überlegen sich vielleicht die Leute eher nochmal, welche Größe habe ich denn wirklich? Ohne jetzt zu sagen, naja, bestelle ich jetzt 2 Größen. Eine wird mir passen, die andere geht halt einfach wieder zurück. So. Das haben wir jetzt eingestellt. Das hat natürlich nicht jedem gefallen. Das ist natürlich auch ein Rückschritt im Service. Ich kann mich aber auch noch an Zeiten erinnern, da wurde an Da musst du dann nicht nur Next-Day-Delivery, es muss Same-Day-Delivery sein. Das können wir natürlich gar nicht leisten mit unserem Team. Wir haben ja auch hier nur ein Lager. Wir sind nicht Amazon, die dann vor jeder großen Stadt ein Lager haben, schon gar nicht in Europa. Und dann den Warenbestand doppelt und dreifach gespiegelt. Das ist nicht möglich. Wir haben den für uns bestmöglichen Service. Und das honorieren uns die Kunden und Kundinnen und Kunden noch und kommen noch, weil zum Teil gibt es die Ware nur bei uns. Und das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Ne? Dieses Sortiment, das ist bei uns halt Whitechapel, Landmarks, Parkway Drive und Hampshire Burn gibt, die gibt es halt nicht bei Amazon.
Ja,
genau. Solange wir es nicht dorthin bringen. Und wir werden Teufel tun, das zu machen. Also.
Nee, darum, das ist ja euer Alleinstellungsmerkmal, dass ihr halt auch exklusive Merch-Sachen sozusagen habt.
Aber wobei ich kenne auch keinen Metal-Head oder Metal-Fan oder was auch immer, andere Musik, also mal einfach eine Subgenres, der sich ein Band-Shirt bei Amazon oder H&M oder sowas kaufen würde. Also wüsste ich jetzt
nicht. Kennst du nicht, ne?
Nee, also.
Irgendwie The Horizon gab's aber. Und ich habe gehört, die Metallica-Kollektion bei H&M soll auch gut gewesen sein.
Ja, ja, also es gibt ja auch Slayer-Shirts bei Primark und sowas. Es gab's alles.
Aber ich kenne keinen, der es gekauft hat. Also
ich habe mir auch mal ein Maiden-Shirt bei H&M gekauft. Ich stehe dazu.
Ah, okay, ich kenne doch einen.
Schon lange her.
Was ich auch sehr mehr cringe fand, dass auf einmal Metallica auch bei Engelbert und Strauß ist. Also das hat mich auch sehr verwundert.
Ja, das wäre jetzt noch qualitative Arbeitswehr.
Ja, aber das fand ich so, weiß ich nicht, fand ich komisch, als ich den Katalog gekriegt habe.
Von Markencrossing kann ich das gut verstehen. Also die Menschen, die Engelbert Strauß tragen, und da muss man auch sagen, Respekt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt seit 10 Jahren die Marke so aufgebaut wurde, also qualitativ hochwertige Arbeitsbekleidung, dass man auch stolz die Klamotten trägt, die man täglich irgendwie braucht, die einmal schützen, und dann dieser Musikcharakter zusammen, fand ich stimmig.
Find ich auch.
Aber klar, kann man auch drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ich hab jetzt mit einem Kollegen diskutiert, also ein Freund von mir war beim Pelikon Festival und hatte jetzt Plakat Arbeitssachen gekauft, so das. Und naja, früher hat er mal Engelbert Strauß gehabt und er hat jetzt Card, und Card als Fashion-Marke haben wir das ja mehr oder weniger bei uns im Sortiment, war und ist ja auch in den USA gerade noch Arbeitsbekleidung. Und das hat er sich jetzt zugelegt. Also ich finde, das Match passt irgendwie, aber wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass dann auch, glaube, Kirk Hammett und Trujillo oder der Wasser, die waren dann im Lager, ne, und haben dann dort auch eine Führung gemacht.
Ja, irgendwie sowas, ja. Ich fand das bloß immer so, weißt du, wenn du Metallica siehst und dann, ach komm, Metallica jetzt auch noch da. Das fand ich sehr,
ja, für nichts zu
schade. Das ist halt Metallica, ja. Sie haben halt einen mega Businessplan dahinter und die sind da schon sehr gut aufgestellt.
Wir durften nach den letzten Touren auch für Metallica arbeiten. Also wir haben.
Was hattet ihr bei Metallica gemacht?
Wir haben Merchandise gedruckt auch schon mit Metallica. Die Logistik in Europa zumindest.
Cool. Aber genau, was mir auch oder nicht aufgefallen ist, ja mittlerweile auch Standard bei euch. Ihr habt ja euer Portfolio auch extrem erweitert, um halt auch Merchandise, in Anführungsstrichen Geek- und Nerd-Artikel, sage ich mal. War das, ja, und auch im Fashion-Artikel sowieso, war das von den Fans gewünscht oder habt ihr das gemacht, um einfach euer Portfolio zu erweitern, um, sag ich mal, auch ein bisschen ein Wachstum noch weiter voranzutreiben? Oder was war die Intention dahinter und was verkauft sich besser, Grogu oder ein Lorna Shore T-Shirt?
Lorna Shore, mit Abstand. Ja, na, die Idee beim Fashion war, dass, also wir sind früher zu den Hardcore-Shows gegangen, haben dort unser T-Shirt gekauft, und meine Schuhe und Hosen, die habe ich irgendwie beim Titus oder beim Frontline-Shop bestellt, so. Also die Baggy-Hosen, die jetzt wieder in sind, die haben wir damals auch getragen, und da war die Idee zu sagen, naja, das gibt's irgendwie alles aus einer Hand, also diesen kompletten Lifestyle, um es jetzt mal so zu sagen. Und das hat durchaus, also das hat uns auch Spaß gemacht. Ich habe am Anfang auch, oder nicht nur hat, macht uns auch Spaß, also dieses Sortiment da zusammenzustellen. Auch da sind wir, also das Fashion-Sortiment, da sind wir durch ein paar Wandlung auch gegangen. Gothic-Sachen haben wir früher nicht gehabt, haben wir jetzt mit dem Sortiment, weil wir jetzt auch Frauen im Einkaufsteam mit haben, die sowas entscheiden. Früher waren das nur Typen und die können vielleicht Kleider nicht so gut bewerten. Also ich konnte es zum Beispiel nicht, ich habe früher auch mit eingekauft. Ja, und bei dem Entertainment kam dann eins zum anderen. Also ich meine, viele bei uns auch im Office zocken. Das ist genauso ein Lifestyle-Thema. Ich spiele zwar persönlich eher FIFA als jetzt Call of Duty, aber diese ganzen Themen kannte ich auch. Plus wir hatten auch schon immer so Star Wars, also auch die Filme begeistern. Das sind ja auch ganze Welten. Und das fanden wir passt dazu. Also zum Lifestyle. Es gibt da Überschneidungen, aber ja, es ist eher, also Entertainment ist jetzt eher eine Randnotiz bei uns.
Okay. Ja. Ich fand es halt auch in Anführungsstrichen krass, dass ihr halt auch so Sachen, jetzt abseits davon, halt auch so Richtung Anime viel macht, was ja auch mal mehr sozusagen in die Subkultur einfließt. Aber dass ihr zum Beispiel auch PopkünstlerInnen, zum Beispiel Schallplatten von Billie Eilish oder Lana Del Rey oder sowas anbietet, was ja jetzt auch nicht so nah am Metal dran ist, sage ich mal.
Das stimmt. Da haben sich schon immer die Geister geschieden, aber auch da, ich kann mich erinnern, eine Band wie Bring Me the Horizon, ja, die waren ja da auch schon immer sehr, sehr offen für alles. Dann haben wir.
Ja, die haben auch einmal alles ausprobiert.
Ganz am Anfang haben wir dann auch Kraftklub und Casper Sachen mitverkauft. Ich kann mich noch an Benjamin erinnern, dass er bei uns mit Fotos gemacht hat. Also der ist ja auch so alt wie wir, auch mehr oder weniger bekannt mit uns, und wir hatten da auch gar keine Hemmungen, dann zu sagen, naja, das ist die Leute hören Parkway Drive und Casper. Und jetzt irgendwann gab es ja, glaube ich, auch mal einen Song zusammen, also jetzt als Beispiel. Und ja, genau. Und je älter man wird, desto mehr, zumindest ging es uns so, verliert man Scheuklappen. Ganz am Anfang ist man sehr, man will natürlich seinen Stamm und seinen Tribe verteidigen. Ne? Also das sind wir hier.
Ja, und das, was ich höre, ist das einzig Wahre.
Ja, genau. Also Suicide Silence, das ist das krasseste Logo, was es überhaupt gibt. Das ist auf dem T-Shirt. Und was trägst du? Camp David? Okay. Ja, aber am Ende geht es um die Musik. Nehmen wir jetzt mal Billie Eilish. Habe ich großen Respekt vor der Künstlerin. Finde ich auch krass. Also sie bewegt genauso eine Jugend, also bewegt junge Menschen. Ich glaube auch zu was Positivem. Und auf der anderen Seite haben wir das auch in die andere Richtung erweitert. Also ich kann mich noch erinnern, als es damals hieß, nein, wir verkaufen jetzt auch Metallica und Guns N' Roses. Da muss ich alle Menschen davon überzeugen, die früher nur Carol, Comeback Kid und Heaven Shall Burn gehört haben, dass es auch okay ist, diese alten Bands zu verkaufen. So, Pearl Jam, so, also richtig geile Band, und dann, muss ich das jetzt auch verpacken? So, wir haben natürlich unsere Grenzen, wo wir dann auch diskutieren, und da darf dann im Zweifel zwar auch jeder sagen, die jetzt nicht. Also, es geht jetzt.
Ja, gerade wenn es in Richtung Black Metal.
In politischen Richtung, genau, Black Metal, da muss man eher mal mit spitzen Fingern ran, um dann auch zu gucken, ja, und auch da sind wir nicht vor Fehlern gefeit, haben auch Diskussionen, aber da haben wir auch Menschen, die sich sehr gut auskennen. Und da wird dann im Zweifel sogar nochmal über Kontaktschuld diskutiert. Aber auch das wird jetzt zu tief. Wer mit welcher Band wann wo mal den Tourbus oder ein Bierchen getrunken hat.
Ja, ist immer die Frage, wo zieht man da selber für sich die Grenzen? Und gibt's ja viele können ja sagen, ja, denn ja, das ist der Künstler und das ist sein Werk und das ist seine politische Ausrichtung. Und wir fahren ja da auch eine klare Linie. Wir sagen, wir trennen das nicht bei Künstler und Werk und politische Seite. Das ist eine Person oder eine Gruppe. Und wenn die das fahren, dann fahren wir das halt nicht.
Ja.
So einschlägige NSBM-Bands, die meinetwegen in der Szene vielleicht irgendwie gehypt werden, warum auch immer. Aber wenn die politisch auf jeden Fall nicht unserer Meinung entsprechen, dann werden die bei uns auch nicht benannt, nicht mal mit Namen. Und das ist Fakt. Und das muss man halt selber für sich selber entscheiden und muss halt seine Linie fahren.
Ja, nee, das ist gut. Ja. Würde ich so unterstreichen.
Genau, du bist ja aber trotzdem irgendwo auch am Zahn der Zeit, und ihr verkauft natürlich auch junge, aufstrebende Bands, Merchandise. Hast du einen Tipp, was jetzt so, oder fangen wir mal so an, hast du eine Band, die dich in den letzten Jahren extrem geflasht hat, die aufgekommen ist?
Naja, wenn ich jetzt zum Impelcon Festival zurückblicke, das war im letzten Jahr schon so ein bisschen der Geheimtipp, und dieses Jahr haben wir sie nochmal eingeladen, sind Landmarks. Mhm. Finde ich total krass, auch vom Style, also mag ich, auch als französische Band. Das sind jetzt nicht Metal, sondern eher so diese Mischung aus Coolness und ja, das erinnert mich vielleicht ein bisschen, also wie so in die Hardcore-Zeit früher zurück. Dann war ich sehr begeistert, auch wenn es kein Geheimtipp mehr ist, ist Lorna Shore. Die habe ich letztes Jahr vor 3000 Menschen gesehen. Mhm. So eine extreme Musik mit, also, und dann begeistert die so viele Menschen, das ist schon krass.
Ja, genau, bei Lorna Shore finde ich es auch extrem krass. Ja. Die hatte ich vor ein paar Jahren, ich glaube auch vor Corona noch, als Opener gesehen für...
Waren sie sogar Parkway
Drive? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Naja, ich glaube, die haben vor Parkway Drive gespielt, aber es war schlecht abgemischt, das war so krach. Da halt durch.
Ja. Nee, ich meine, noch vorher, bevor sie mit Parkway Drive auf Tour waren. Und da hatten sie mal im Lido gespielt. Und dann hatte ich sie auf jeden Fall auch nochmal beim Summer Breeze gesehen, vor 2-3 Jahren, wo sie dann den einen Tag eröffnet hatten auf der Mainstage und es auch da um 11 schon extrem voll war vor der Bühne. Und ja, das ist schon beeindruckend, welche Reise die jetzt so hinter sich haben und wo die jetzt gerade so stehen.
Auch an der Seite habe ich mir auch angeschaut. Ja. Und es war immer so ein bisschen meine Laufmusik die letzte Zeit. Macht die Keyboards dann Polaris super. Die werden ihren Weg gehen, auch wenn die Band durch schwierige Zeiten gegangen ist.
Sehr cool.
Wurden sehr krass gefeiert und werden gefeiert. Ja, ansonsten würde ich sagen Black Braid. Das ist eine Black Metal Band, die wir nicht im Programm haben.
Okay.
Das ist, ich glaube, ich habe auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass ich glaube, die haben woanders im Merchandise. Es ist ein Native American Musiker, der quasi Black Metal Corpse Paint ist dann die Native American Kriegsbemalung.
Okay.
Und kommt dann auch diese so ein bisschen Flötenmusik, zumindest früher auch von Native Americans dann kannte, und der Black Metal dazu, finde ich super. Also ist eine geile Mischung, geiles Konzept. Black Braid heißen die.
Black Braid. Klingt geil.
Und ja, das wären jetzt so dann meine Tipps.
Ja, sehr cool. Dann behalten wir das auf jeden Fall mal im Blick. Wie arbeitet ihr eigentlich mit Bands zusammen? Läuft das über die Labels oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, damit ihr Merch von Bands produziert und ins Sortiment aufnehmt? Gibt es vielleicht auch so Mindestmengen oder was sind einfach so die Mindestvoraussetzungen, sage ich mal, die eine Band erfüllen muss, um bei euch gelistet zu werden?
Ja, mit Managements läuft das meistens schon. Also die Bands, die jetzt auf Tour kommen,
okay,
die haben dann in der Regel schon Management. Sie sollten auch im besten Falle schon so ein Setup haben, dass sie dann Label, Management, Booking Agentur haben. Also dass man dann durchaus auch längerfristig zusammenarbeiten kann. Genau, und das ist so ein bisschen auch der Grundstein. Und dann ist es dann häufig so, dass wir auch versuchen, gerade mit den Openern zusammenzuarbeiten, um dann auch eine gute Beziehung aufzubauen. Und es ist auch klar, dass manche der Opener dann auch nie wieder nach Europa kommen. Ja, also die spielen dann eine Tour und sind dann nie wieder da.
Aber das Risiko ist
natürlich zu versuchen. Ja. Also wir versuchen die Bands dann natürlich auch zu pushen, aber wir haben dann auch nur ein bestimmtes Maß an Mitteln. Ja.
Wie seht ihr eigentlich so die Kommunikation über Social Media? Nutzt ihr das noch aktiv, um auch jüngere Bands zu promoten oder um euch als Brand, sage ich mal, zu promoten? Wie siehst du da die Entwicklung auch in den letzten Jahren, sage ich mal, auch mit Sachen wie TikTok, Instagram und so weiter?
Genau, das geht Hand in Hand. Ich glaube, da waren wir früher noch stärker. Inzwischen hat das auch abgenommen. Die Reichweiten über Social Media sind natürlich stark reguliert und sollen mehr und mehr bezahlt werden. Das liegt in der Natur der Social Media Betreiber, klar, die wollen auch ihre Kohle, da sind wir wieder beim Kapitalismus, ihre Kohle verdienen, ja. Die großen Kapitalgesellschaften, die Reichweiten verkaufen, aber sind natürlich Teil des
gehört dazu.
Der Möglichkeiten. Also auf unsere Webseite kommen auch jeden Tag mehr als 30.000 Menschen, okay, haben auch Möglichkeiten, ein paar Sachen zu zeigen. Wir haben die Möglichkeit, Newsletter zu verschicken und natürlich auch Social Media, klar.
Ja, sehr cool. Ja, genau, wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt 30.000 Leute auf eurer Homepage.
Genau.
Das ist ja auch schon ordentlich. Ihr habt ja auch so ein Magazin, was auf eurer Homepage präsentiert wird. Ist da geplant, das auch noch mehr auszubauen oder geht das nur um sozusagen, ich sage mal, Hauptnews? Wie ist da so die Ausrichtung?
Ja, wir versuchen da so ein paar Themen zu Bands, mit denen wir enger zusammenarbeiten, zu bringen, um die Menschen, die auf unsere Webseite kommen, da zu informieren oder vielleicht auch gerade deswegen Menschen auf unsere Webseite kommen. Ich kann mich erinnern, dass früher gerade du hast es angesprochen, diese Fotoshootings. Das war immer eine gute Gelegenheit, sich mit jungen Leuten zu unterhalten, die unsere Marke nutzen. Und die haben dann auch gesagt, naja, konnten sich durchaus immer darauf verlassen, die neuen Bands, die wir zugenommen haben, die war ganz cool. Die uns als erste Informationsquelle genutzt. Aha. Das hat sich natürlich auch alles ein bisschen verschoben in Zeiten von Spotify und englischsprachigen Magazinen, gerade in den USA, auch Morkursen ist ein super Magazin, ja, was jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren da entstanden ist und was auch, ich glaube, Menschen machen, die so ein bisschen in eurem Alter sind, also wirklich
ja, noch ein bisschen jünger teilweise.
Denn auch gerade diese dicke oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, diese Musik fühlen so und dann da auch da Gas geben, das können wir gar nicht leisten, das ist auch nicht unser Hauptanspruch, genau.
Ja, okay. Genau, dann hätte ich noch eine Frage. Das heißt ja immer öfter, MusikerInnen können nur noch vom Merch und von Touren leben und verdienen halt gar nichts mehr mit physischen Verkäufen oder auch Streaming vor allem. Was denkst du darüber als Merch-Verkäufer und Tour-Organisator?
Na, die Bands, die etabliert sind, da ist der Haupteinnahmekanal live, also Ticketverkauf. Und dann kommt häufig gerade in unserem Genre der Merchandise-Verkauf und dann kommt das Streaming. Ja. Bei den großen Mainstream-Künstlern ist sicherlich das Streaming halt noch einen größeren Stellenwert, aber wir sind schon ein wichtiges Standbein in der
Wertschöpfungskette.
Wertschöpfung, aber auch an den Einnahmen der Bands. Deswegen nochmal, To Live Your Music. Ohne Merchandise geht es in unserem Genre eigentlich nicht.
Ja.
Genau.
Sehr cool. Genau, in den letzten 4 Jahren hatte ich jetzt auch mal geguckt, wurden jährlich über 4 Millionen Einheiten so an Vinyl auch verkauft. Gibt's ja auch so einen Anstieg in Vinyl-Sales. Und ihr habt auch vor allem vermehrt Vinyl im Angebot, auch genrefremde KünstlerInnen, wie wir es ja schon hatten, Lana Del Rey, Billie Eilish. Ja. Wie siehst du da den Anstieg? Ich hatte mal gesehen, jetzt anteilsmäßig am Umsatz ist Vinyl so bei 6,3%, CD ist immer noch bei 11,3%. Wie siehst du das?
Na, Medien sind für uns immer ein Grund, warum die Leute zu uns kommen. Ne? Wenn natürlich neue Musik erscheint, dann wollen die Menschen klar die neue Musik, das war auch immer ein Thema, diese Pre-Order-Packs, die wir geschnürt haben, auch die Gedichtzeit des Erfolgs ganz am Anfang, haben dann viele auch kopiert. Ich sehe oder fühle eigentlich, dass Vinyl langsam peakt, habe ich das Gefühl.
Okay.
Oder zeigen auch unsere Zahlen, das ist schon so, dass Vinyl ja in unserer Szene nie weg war.
Ja, das stimmt.
Klar, die CD war deutlich stärker. Die CD ist inzwischen nur noch eine Randerscheinung. Es gab mal so einen kurzen Aufflammen von Kassetten, aber auch das ist eher nur so eine Figur, die ich mir irgendwo reinstelle, weil, also, wenn man jetzt ehrlich ist.
Wer hat noch ein Kassettendeck zu Hause?
Ja, aber wann spielst du das ab und spulst du vor? Weiß ich jetzt nicht. Also, kann schon sein, dass du da nur eine gewisse Romantik mit verspürst.
Ja, es ist halt Nostalgie ein bisschen, denke ich mal, weil Soundqualität ist jetzt auch nicht so geil. Es ist ja, weiß ich nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum ich eine Kassette irgendwo hinstellen sollte, weil ich finde, das ist ja auch nicht gerade das Medium, wo du das Cover so geil sehen kannst, wie auf einer Vinyl. Und ich habe kein Abspielgerät, es ist arschteuer und weiß ich nicht.
Genau, und das mit den Vinyls, die werden auch gesammelt von Sammler wegen. Es soll natürlich auch Menschen geben, die die Platten noch auflegen. Ich sammle Vinyl und stelle mir die zum Teil verschweißt noch in das Regal. Wenn ich ehrlich bin, ist das Streaming einfach bequem. Ja, so, ja. Und auch da kann ich nicht sagen, dass ich jetzt selbst irgendwelche Tonqualitäten dann unterscheiden kann. Meine eigentliche Plattenspieleranlage ist nicht besser als meine Boxen oder meine Kopfhörer und dann das Streaming. Und ich denke, so geht es auch vielen Menschen. Und dass das Vinyl jetzt zwar weiterhin noch Daseinsberechtigung hat, auch als Sammlerwert und vielleicht als physisches NFT.
Okay.
Dass man noch sammeln und weiterverkaufen kann. Vielleicht ist es NFT selbst dann irgendwie mal so ein Thema, dass eher diese Sammlerleidenschaft aufkommt und dass dann die Bands auch am Wiederverkauf noch mit profitieren. Ne? Wenn man jetzt ultra rare Vinyls hat, dann profitiert die Band ja nicht dann davon, wenn es weiterverkauft wird.
Ja, genau. Das stimmt. Aber ja, NFT finde ich schwierig, gerade für die Metal-Szene. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Beispiele wie, ich glaube, Crow oder so, die schon mal mit NFTs gearbeitet haben. Aber als Metal-Fan hat man ja dann doch lieber noch eine Vinyl, irgendwas Festes, irgendwas Physisches in der Hand und NFT. Mhm. Weiß nicht, hast du auf deinem Handy und dann zeigst du es deinen Freunden mal in einer kleinen Runde, aber irgendwie ist es auch komisch. Ja,
ist mir jetzt auch noch kein Beispiel bekannt. Bring Me the Horizon wären vielleicht die Ersten, die sowas machen würden.
Ja, das kann
sein. Die erste NFT-Welle ist ja so ein bisschen zu so einer Scam-Welle angeschwollen. Die Leute wissen, also es ist noch nicht so einfach, das hin und her zu verkaufen, also zumindest. Bin jetzt schon in meinen 40ern, da muss ich mich noch dreimal belesen. Das ist wie wenn mein Vater den Videorekorder früher bedient hat. Aber ich kann mir schon auch einen Sinn darin vorstellen. Also dieses gerade an diesem Wiederverkauf
diese Limitierung. Das wäre was Besonderes.
Ich denke da auch an Tickets, dass es möglich ist, dann somit vielleicht den Schwarzmarkt an Tickets zu unterbinden, weil man den Wiederverkauf mehr oder weniger auch daran koppelt, okay. Dass dann der Ticketverkäufer also eigentlich die Band dann davon profitiert, das wäre eine Idee. Aber ich glaube, diese Übertreibung des Marktes in den letzten Jahren während der Corona-Zeit, die hat erstmal dazu geführt, dass ganz viele Bands da die Finger von nehmen. Jetzt kommt ja, glaube ich, das Kryptowelle wieder, das Geld oder
ja, genau. Der Bitcoin steigt wieder. Der Bitcoin an. Steigt wieder, ja genau.
Und damit einher wird auch dieses NFT-Thema wieder steigen. Da bin ich aber noch relativ konservativ. Also da kann ich jetzt also auch sowohl technisch wenig zu sagen. Wir sind auch inhaltlich zu weit weg. Schreiben uns auf die Fahne im Moment, dass wir die physischen Waren von A nach B bewegen. Also explizit zu sagen, ob das nun Vinyl-T-Shirt oder der Lolli ist, dass das unser Thema ist.
Ja, genau. Ja. Ja, ich finde, NFT kann man noch nicht so vergleichen mit einer Vinyl. Ich finde, eine Vinyl hat halt immer noch mal einen für mich persönlich einen höheren Mehrwert als ein NFT, den man halt nur wirklich auf dem Handy hat. Eine Vinyl, kannst du rumzeigen im deinen Freundeskreis, wenn wer zu Besuch ist. Aber ja, keine Ahnung. Das werden zukünftige werden es entscheiden.
Ja, aber welcher Mehrwert hat die gelbe, ultralimitierte Vinyl von Band XY in deinem Schrank. Ne? Darüber können wir jetzt diskutieren.
Nee.
Ja, und das wird dann vielleicht die nächste Generation richten, also die dann kommt. Ne? Nicht umsonst war auch Nuclear Blast im Moment das noch wichtig, dass gerade dieser physische Versand und der direkte Kontakt zum Kunden noch aufrechterhalten wird und dass wir das Geschäft jetzt zum Beispiel für die Jungs da übernehmen und dass es da noch möglich ist, die wirklich physischen Vinyl dann auch zu bekommen, kombiniert mit dem Merchandise. Ja. Und es wird auch noch wichtig sein, ich denke auch noch, also gerade für unsere Generation, wenn ich jetzt euch, ihr seid ja noch ein bisschen jünger, wie gesagt, sehe, dann weiß ich, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun und irgendwann die Kinder von Freunden, die sind schon 16 bis 18 zum Teil. Und die bewegen sich noch viel krasser in virtuellen Welten. Ja, wenn das der Herr Zuckerberg, der hat ganz lange ganz viele Milliarden in die virtuelle Metaverse versenkt. Vielleicht kommt das mit dieser Apple-Brille.
Ja.
Manchmal kommt
Ja, mal gucken. Also es gibt ja jetzt auch schon gerade diese Oculus oder eine Kooperation mit Ray-Ban, wo das dann alles ein bisschen kleiner und kompakter wird, dass man das auch im normalen Alltag, sage ich mal, tragen kann. Ich glaube, denn hat das schon nochmal einen Mehrwert, dass man es wirklich ohne Probleme sozusagen integrieren kann in den normalen Alltag. Aber jetzt aktuell sehe ich das auf jeden Fall noch nicht. Von daher, ja, ist auf jeden Fall ein Thema für die kommenden Generationen, aber für uns jetzt aktuell denke ich nicht.
Genau.
Ja, so ist das dann, wenn wir uns nur noch digital sehen, ne?
Die jetzt schon. Ja, und genau, ich einfach mal eine Fliegerbrille aufsetzen.
Das ist ein Thema, ja, es wird Veränderungen geben. Da würde ich offen, also ich persönlich versuche da offener zu sein, ohne das jetzt direkt zu werten. Das werden dann immer die Generationen dann auch mit sich selbst ausmachen. Wir wollen versuchen, da irgendwie auch dran zu bleiben. Ne? Früher hat man, wie du es beschrieben hast, Kataloge und Telefonen und Postkarten eingesendet. Das ist für uns in unserer Generation irgendwie nur schwer vorstellbar. Ja. Um Himmels Willen, ich will mit niemandem sprechen. Ich will doch nur mein T-Shirt mehr haben. Ja. Und so also wird es sicherlich auch wieder die nächste Generation geben, die irgendwie was anderes feiern. Und ja, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist.
Ja. Das stimmt. Ja, genau. Wird die Zukunft denn zeigen, was als nächstes kommt. Aber was ist eigentlich bei euch so als nächstes? Nach dem Online-Shop, Konzerten, Festivals, welches Standbein oder welche Business-Unit kommt als nächstes? Plant ihr vielleicht ein eigenes Label oder gibt es neue Produkte? Was steht so an?
Ja, ein Label haben wir schon mal gemacht. Ein paar Platten veröffentlicht. Being is an Ocean war eine Veröffentlichung von uns. Der Plan war eigentlich nichts weiter. Wir wollen weiter in dem Bereich Service-Dienstleistungen uns entwickeln, uns da professionalisieren. Hm. Na klar, jetzt erstmal das Projekt Nuclear Blast, wirklich so zu Ende bringen. Wir sind ja im März gestartet, dass das sehr gut funktioniert und reibungsfrei. Da sind wir jetzt eigentlich fast durch. Jetzt müssen wir unsere ganze Infrastruktur im Backend irgendwie tauschen, von Webshop bis ERP-System. Das ist aber alles so ein bisschen nerdy Quatsch. Aber das sind dann Themen, mit denen ich mich dann durchaus auch beschäftigen darf.
Was nutzt ihr da im Backend? Benutzt ihr denn Shopify oder irgendein anderes System?
Wir nutzen jetzt Shopify inzwischen. Ja. Wir haben früher unseren eigenen Shop gehabt. Ist aber inzwischen so commodative, dieses Webshop-System, das kann man empfehlen. Wir bauen natürlich das so, dass wir da auch noch ein paar Sonderfeatures und Sonderlocken einbauen. Das funktioniert auch ganz gut. Und auch das müssen wir irgendwie gemanagt bekommen. Wir haben ein paar Kooperationen mit neuen Künstlern, aus unserem nicht aus unserem Bereich, die wir weiter vertiefen wollen. 1999 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die euch was sagen, oder Chiago.
Auf jeden Fall.
Dir vielleicht.
sehr viel Spaß gemacht.
Chiago kennt man doch.
Von Chiago finde ich super Typ, auch mit super Ansagen, Partymusik. Ich meine, Electric Cowboy machen auch geile Partymusik in unserem Genre.
Also auf jeden Fall.
Ziehe ich auch großen Hut, mit großem Respekt meinen Hut vor. Vor den Jungs.
Die haben ja auch so ein bisschen das Genre, sage ich mal, aufgebrochen und ist auch ein bisschen offener gemacht.
Das ist irgendwie ganz geil. Und das ist ja das, wir wollen ja den Menschen irgendwie eine gute Laune machen.
Ja, genau. Oder so das machen die perfekt.
Ein gutes Gefühl geben. In der Bedürfnispyramide ist das, was wir jetzt hier machen, ist es ja ganz weit oben. Ne? Wenn die Leute ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen und Sicherheitsgefühl, dann haben sie das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Und Musik kann dann ein Teil davon sein und Kleidung und Ausdruck ist ja noch ein weiterer. Aber das hat natürlich alles, es wird alles bedeutungslos, wenn andere Sachen, also die Grundbedürfnisse irgendwie nicht da sind und das, ja. Und von daher, wir wollen einfach unseren Service verbessern, haben noch so ein paar Projekte in der Pipeline, um da auch im Pericon noch weiter besser zu machen.
Aha, sehr cool.
Und mal sehen, vielleicht gibt es noch ein paar andere Marken, die dann mit uns zusammenarbeiten wollen, vielleicht auch für ein anderes Zielpublikum, ja. Und gerade ausbauen tun wir den Offline-Verkauf. Also wir machen das inzwischen, je größer die Bands werden.
Okay.
Da unterstützen wir dann auch die Künstler dann beim Offline-Verkauf. und auch da dann Verkauf von physischen Einheiten. Also auch Künstler, wie jetzt zum Beispiel Chiago, die wollen natürlich charten und das Streaming ist ein wichtiger Baustein, aber auch die verkaufen dann T-Shirts mit CDs.
Ja, oder mit schicken Strümpfen.
Genau, und das ist dann, und das hilft dann auch bei der Chartplatzierung. Das verkaufen sie dann auch auf so einer Promotour. Dann ist der Künstler zum Anfassen auch irgendwie super. Nee, nicht irgendwie super, sondern super. Weil, das sind jetzt auch anfassbare Stars oder und das finde ich spannend.
Ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn ihr denn auch so Art Meet and Greets macht oder sowas mit.
Genau. War ja bei Impericon auch schon immer das Thema. Also die Festivals und auch auf den Sommerfestivals war ein Versuch immer, die Bandmitglieder mit den Fans zusammenzubringen. Sei es jetzt für eine Autogrammstunde oder das ist ja mehr oder weniger eine Art Meet and Greet und dafür zu bezahlen, sondern einfach zu sagen, hey, du kannst jetzt zwar was unterschreiben lassen, aber das ist ja aus meiner Sicht nur ein Teil des Ganzen, weil die ganzen, wenn man das dann sieht, die Fans, wie die zum Teil zitternd, dann kurz rüberreichen, wie emotional sie durch die Musik sind oder keine Ahnung, wie durch welche schwere Zeit sie die Musik gebracht hat. Und dann kommt der Künstler rüber und umarmt dann den Menschen. Das finde ich dann immer so, dann die Momente,
ja, das ist schon
die
schön.
Dann für diese Arbeit dann auch irgendwie auch belohnen.
Auf jeden Fall.
Und das ist irgendwie auch Teil des ganzen Fans und Bands und Künstler, Künstlerinnen zusammenzubringen, genau.
Ja, genau. Darum geht es ja dann im Endeffekt auch so ein bisschen und das ist dann das Schönste sozusagen, was man machen kann, wenn man die zusammenbringt, Fans und KünstlerInnen. So, Witcher, hast du noch irgendeine Frage? Dann ansonsten hau ich noch meine Abschlussfrage raus.
Nee, du darfst jetzt deine abschließende Frage stellen. Ich sag schon mal danke für das interessante Gespräch, die Einblicke.
Alles klar. Dann, genau, Martin. Ja, auch vielen Dank für deine Zeit. Meine letzte Frage ist, gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber immer schon mal beantworten wolltest?
Ich hätte mal noch mehr den Podcast immer bis zum Schluss auch hören sollen. Ne? ich habe in mehrere reingehört.
Sehr gut. Das ist ja schon mal super. Aber ja, die Frage stellen wir öfter am Ende. Oder gibt es irgendein Thema, über das du einfach noch mal reden möchtest?
Da fällt mir jetzt spontan nichts ein, es tut mir leid.
Nee, das ist auch voll in Ordnung.
Ich danke euch auf jeden Fall. Wo sehen wir uns vielleicht mal persönlich? Also, ja, ich würde mich natürlich gerne zum nächsten Impericon Festival einladen, also im nächsten Jahr. Ja,
sehr gerne.
Vielleicht hat er da Bock rumzukommen.
Ja,
und
gerne.
Wenn nicht, laufen wir uns sicherlich immer mal über den Weg. Berlin bin ich hin und wieder auch mal
das,
zum Konzert.
Das kriegen wir mal hin.
Mürk. Nur spielen am Donnerstag oder so. Die Dänen, die Black-Metal-Dänen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, Donnerstag Berlin zu fahren.
Ja, nee, da werden wir dann wahrscheinlich auch nicht sein, aber ja, irgendwas wird sich auf jeden Fall nochmal ergeben. Wäre auf jeden Fall cool, dich auch dann mal persönlich zu sehen, persönlich nochmal zu quatschen und
dann nicht nur mit Fliegerbrille.
Ja.
Kai Mitchell, vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke dir, Martin. Und vielen Dank für deine Zeit. Hab noch einen schönen Abend und wir sehen uns vor irgendeiner Bühne. Ciao, ciao.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Ja, gute Nacht. Ne?
Ja, gute Nacht. Danke, ciao.
Gute Nacht. Oha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta, TikTok oder Facebook-Seiten aus. Und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art. Und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay heavy.